This podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo. Zunächst einmal auch vielen Dank für die Einladung, dass ich hier auf dem Workshop sprechen darf. Mein Name ist Sabine Lang und ich bin Kunsthistorikerin. Ich arbeite derzeit in einem interdisziplinären Projekt an der Universität Heidelberg. Herr Klinke hat die Gruppe, in der ich arbeite, bereits erwähnt. Das ist die Computer Vision Gruppe von Herr Professor Dr. Ommer. Und innerhalb der Gruppe werden eben Instrumente unter anderem entwickelt zur Auswertung von großen Datensätzen und die im Anschluss oder werden eben auch auf kunsthistorische Daten übertragen. Ziel ist es unter anderem, es wurden schon ein paar Aufgaben genannt, ist die Klassifikation, aber eben auch die Suche nach Ähnlichkeiten. Und Sie haben unser Webinterface, also die Oberfläche gesehen, die im Zuge des Projekts auch entwickelt wurde. Die Zusammenarbeit beider Disziplinen determiniert nun neue Wege, mit Bildern umzugehen, diese zu betrachten und auch zu analysieren. Und appelliert deshalb eben auch an eine Reflexion oder auch vielleicht an eine Inspiration, die traditionellen Methoden der Kunstgeschichte im digitalen Kontext neu zu bewerten und zu reflektieren. Die Arbeit innerhalb des Projekts forderte von mir jetzt auch als Kunsthistorikerin die Auseinandersetzung mit den Methoden der Computer Vision und auch mit den genuinen Methoden. Und zwei sind hier relevant, die wurden auch schon beide genannt heute, und zwar einmal die Klassifikation und einmal das Clustern. Beide Methoden haben aber eben zum Ziel, Daten sinnvoll zu ordnen. Und ich werde mich heute eben in meinem Vortrag der Methode der Ordnungsbetrachtung zuwenden, da Begriffe der Gruppe und auch der Ordnung für die Kunstgeschichte und die Informatik relevant sind. Also es wird ein methodisch reflexiver Vortrag werden. Und eben auf Basis der Cluster-Methode, da diese eben im Gegensatz zur Klassifikation wesentlich dynamischer und auch flexibler auf die Daten anzuwenden ist. Zur Beantwortung der Frage, ob es natürlich auch neue Erkenntnisse durch diese Anwendung der Methode sich ergeben, das ist erst einmal notwendig, die Computer Vision als heranzuziehen und die Methode des Clusterns nochmal kurz vorzustellen. Im Allgemeinen versteht man eben darunter, dass eben aus Daten werden eben bestimmte Gruppen, Clustern gebildet und die eben aufgrund von Ähnlichkeiten geordnet. Also das ist eben die ganz allgemeine Definition. Für die Cluster, wenn man die betrachtet, also die Gruppen, lassen sich eben bestimmte Eigenschaften festlegen, die eine gute Clusterlösung, also eine gute Gruppenbildung ausmachen. Und ich habe Ihnen hier die wesentlichen 5 Punkte, die für mich heute relevant sind, hier aufgelistet. Das ist einmal die Homogenität innerhalb der Cluster, also dass die Datenelemente eben die Kunstwerke ähnlich zueinander sind innerhalb der Gruppe. Dann dementsprechend die Heterogenität zwischen den Clustern, also dass sie eben gut trennbar sind und dass die Kunstwerke eben innerhalb von Clustern nicht ähnlich zueinander sind. Die Daten oder die Clusteranzahl und auch die Cluster an sich sollen den Daten entsprechend sein und auch an diese angepasst sein, also eine Varianz in den Daten soll sich dann eben dementsprechend auch in den Gruppen widerspiegeln. Zum anderen auch die Stabilität der Cluster. Das heißt, dass eine Wegnahme oder auch Hinzunahme von neuen Daten eben nicht zu einer Veränderung der Cluster führt und eben immer noch valide ist. Und zum Schluss ist die inhaltliche Deutlichkeit, also dass die Cluster eben auch eindeutig interpretiert werden können. Also das sind eben diese 5 Eigenschaften, auf die ich mich heute beziehen werde im Vortrag. Auf der linken Seite sehen Sie so ein Beispiel einer Clusterwolke, wie sie eben traditionell in der Computer Vision entsteht. Also Sie sehen, dass eben die Cluster aufgrund von Ähnlichkeiten hier durch die Farbe geordnet oder zusammengefügt werden und dass zum Beispiel zwischen dem roten und dem grünen Cluster eben eine räumliche Distanz besteht. Das heißt, dass eben hier heterogene Daten dargestellt werden. Noch mal zu den Anwendungsgebieten. Also ich werde diese Cluster-Eigenschaften auf 2 Bereiche übertragen heute. Das ist einmal auf das Bild, also auf das Kunstwerk, auf das einzelne Kunstwerk und zum anderen auf eine digitale Sammlung, die sich im Gegensatz zu Big Data, über den Begriff wir heute schon oft gesprochen haben, durch eine sehr kleine Anzahl von Bildern auszeichnet. Also das sind diese 2 Anwendungsbereiche heute. Ich hoffe, Sie können das jetzt sehen, ist ein bisschen schlecht, ne? Aber ich denke, die meisten von Ihnen werden dieses Bild kennen. Wegen dem werde ich auch nicht viel über den Bildinhalt, viele Worte verlieren. Es handelt sich hierbei um Diego Velázquez' Las Meninas, also das Bildnis der Hofdamen von 1656. Das Bild befindet sich heute im Prado-Museum in Madrid und ist mit Öl auf Leinwand gemalt. Wie gesagt, mehr Worte werde ich über den Bildinhalt nicht verlieren. Wir werden auf einige Inhalte noch zu sprechen kommen. Zentrale Forschungsfragen für dieses Bild sind zum einen, und das sind eben nur kompakt zusammengefasst, handelt es sich hier um ein Porträt der Infantin, und die sehen Sie hier im Mittelpunkt des, oder im Zentrum des Bildes. Es ist tatsächlich ein Familienporträt oder aber auch ein Porträt des spanischen Hofes. Dann zum anderen, wen malt der Künstler? Und Sie sehen Velázquez hier auf der linken Seite dargestellt. Also wen malt er hier auf die Leinwand? Und auch eben handelt es sich hier um eine Spiegelreflexion, also hier ganz hinten neben dem Künstler rechts, handelt es sich um eine Spiegelreflexion des Königspaares oder tatsächlich um ein gemaltes Porträt. Wenn man jetzt diese Clustereigenschaften anwendet auf das Bild, so lassen sich eben hier bestimmte Gruppen interpretieren oder zuordnen. Und das sind eben fünf Gruppen, die ich hier identifiziert habe aufgrund dieser Eigenschaften. Und das eine, zum einen die wichtigste Gruppe im Bildvordergrund, das ist eben die Infantin mit ihren Hofdamen. Die zweite Gruppe, und das sind Anführungszeichen, weil eben hier der Künstler Velázquez alleine steht, die zweite Gruppe, dann die dritte Gruppe, der Leibwächter und die Anstandsdame, die sich hinter der Gruppe um die Infantin befindet, und dann die vierte Gruppe, auch hier wieder eine Einzelfigur, der Kammerdiener der Königin, der sich in der Türöffnung befindet, und dann als fünfte Gruppe eben das Königspaar, das wir im Spiegel oder auch eben in dem Gemälde hier hinten im Bildhintergrund sehen. Ja, übertragen wir eben diese Eigenschaften auf das Bild, so ist die erste Forderung der Homogenität dieser Gruppen eben sowohl formal als auch inhaltlich für Las Meninas gegeben. Beispielhaft will ich dies anhand der Gruppe um die Infantin nachvollziehen. Formal gesehen, also betrachten wir zum Beispiel die Kleidung der Hofdamen, zeichnet sich diese eben im Gegensatz zu den Umstehenden durch eine Opulenz aus, die sie eben hier ganz klar als eine Gruppe identifiziert oder enthüllt. Auch semantisch betrachtet erkennen wir hier eben eine hohe Homogenität, da sich eben die Hofdamen im reellen Leben, also am Hofe eben eine enge Beziehung zur Infantin unterhalten, und deshalb macht eben auch hier diese Gruppenbildung Sinn. Wenn man allerdings die persönlichen und verwandtschaftlichen Beziehungen betrachtet, könnte man auch argumentieren, dass sich die Infantin tatsächlich auch dem Königspaar zuordnen lässt. Auf diese Thematik möchte ich noch eben zu sprechen kommen. Denn warum hat der Künstler sie eben nicht hier mit ihren Eltern dargestellt, sondern eben im Kreis der Hofdamen? Zum einen sicherlich entspricht dies eben mehr der Realität, also die Infantin, die sich eben im alltäglichen Leben mehr von ihren Hofdamen umgeben ist. Zum anderen, und das wurde eben auch von Kunsthistorikern betont, dass eben hier diese zeitliche Dimension eine wichtige Rolle spielt, also die Infantin, die eben hier für die Zukunft Spaniens steht und dementsprechend des Königspaars wohl für die Gegenwart als vielleicht auch eben die Vergangenheit andeutet. Für das Cluster an sich ist auch immer relevant, dass es eben so einen Bezugspunkt gibt. Also in der Computer Vision wird dies Centroid genannt. Und das ist eben so das Zentrum der Gruppe. Und das ist ganz klar eben für die Gruppe der Infantin, die Infantin selber. Denn auf sie sind eben alle Blicke ausgerichtet. Auch die Ausrichtung der Körper der umstehenden Hofdamen deutet sie ganz klar oder identifiziert sie ganz klar als Zentrum der Gruppe. Auch die umliegende Komposition ist eben ganz klar auch auf sie ausgerichtet. Sämtliche Figuren, und das denke ich, konnte relativ einfach nachvollzogen werden, können einer Gruppe zugeordnet werden. Ausschließen kann man hier eben Velázquez und den Kammerdiener hier ganz im Hintergrund des Bildes. Hier stellt sich natürlich auch eben die Frage einer sinnvollen Zuordnung zu den bestehenden Gruppen. Für Velázquez betrachtet man eben seine räumliche Positionierung im Bild, könnte eben die Zuordnung zur Infantin ganz klar auch valide sein, weil er eben hier sehr eng neben ihr steht. Zum anderen eben auch zum Königspaar, also im Bildhintergrund, da diese vermutlich gerade porträtiert oder weil er eben auch enge persönliche Beziehungen zum Königspaar unterhält. Auch für den Leibwächter lässt sich diese Abwägung ausmachen. Er könnte zum einen der Anstandsdame und auch dem Leibwächter zugeordnet werden, aber auch dem Königspaar, da er eben der Kammerdiener der Königin ist. So lassen sich eben je nachdem auch welche Gewichtung man vornehmen möchte, Velázquez und Kammerdiener jeweils auch dem Königspaar zuordnen, was die Gewichtung des Bildes erheblich beeinflussen würde. Also jetzt haben wir eben ganz klar den Fokus auf den Bildvordergrund mit der Gruppe um die Infantin und diese Zuweisung in den Hintergrund würde natürlich eben auch den Hintergrund weitaus mehr betonen. Die Heterogenität fordert eine klare Trennung der einzelnen Cluster, sowohl formal als auch inhaltlich. Und für das vorliegende Porträt ist diese strikte Trennung eben nur beschränkt zu identifizieren. Und das ist eben auch dem Umstand geschuldet, dass der Künstler mit einem Bild, mit einem Kunstwerk auch immer eine bestimmte Geschichte erzählen möchte. Und wenn man eben die Gruppen als separate Einheiten betrachten würde, wird sich eben die Handlung des Bildes auch nicht entfalten. Deshalb ist vor allem für Velázquez' Werk eben auch das Spiel mit Beziehungen, mit Verbindungen wichtig, auch mit verschiedenen Blickachsen. Und deshalb ist diese Cluster-Eigenschaft eben nur bedingt auf dieses Werk und auch speziell auf Kunst anzuwenden. Ja, dann nehmen wir nun an, dass es sich eben bei den dargestellten Personen um schlichte Datenpunkte in einem Koordinatenraum handelt. Basierend auf formalen und semantischen Kriterien ist eine deutliche Varianz der Daten, also wenn die Figuren als Daten zu sehen sind, erkennbar. Und die dritte Cluster-Eigenschaft ist eben, ob diese Gruppenbildung die Anzahl eben auch der Varianz der Daten entsprechend ist. Und die Antwort hängt natürlich auch sehr stark von der Intention und Funktion des Werkes ab. Also handelt es sich um ein Porträt der Infantin oder der Königsfamilie oder eben gar des Hofes? War das Werk für einen öffentlichen Raum bestimmt, kreisbestimmt oder eben für einen privaten? Im Allgemeinen wird das Bild eben als Porträt der Infantin im Kreis ihrer Hofdamen interpretiert. Darauf deutet eben auch der Bildtitel ab. Das Porträt ist vermutlich eben hier auch für einen öffentlichen Raum bestimmt und dafür spricht eben, dass die Infantin nicht im Kreise ihrer Eltern gezeigt wird, sondern eben im Kreise ihrer Hofdamen, also eine wesentliche repräsentativere Abbildung. Der Aspekt der Stabilität lässt sich für das Bildnis der Hofdamen nicht nur durch eine externe, sondern auch durch eine interne Addition testen, indem im Bild anwesende Figuren Gruppen zugewiesen werden. Eine Addition externer Elemente verändert nichts an den bestehenden Gruppen, wenn man zum Beispiel eben die gesellschaftlichen oder auch verwandtschaftlichen Beziehungen beachtet. Fügt man allerdings bereits bestehende Figuren hinzu zu anderen Clustern, wie am Beispiel von Velázquez und Kammerdiener, so verändert sich natürlich auch hier etwas an der Gewichtung des Bildes und auch an dem Inhalt der einzelnen Gruppen. Dementsprechend auch die Wegnahme hat natürlich auch Folgen. Also wenn man zum Beispiel die Infantin aus dem Bild wegnimmt, eine der Hauptprotagonisten, hat es natürlich eine sehr viel größere Auswirkung auf den Inhalt des Bildes, als wenn man eben eine Nebenfigur herwegnehmen würde. Aufgrund der vorherigen Ausführungen ist bereits zu erahnen, dass eben die Forderung nach einer Interpretation der Cluster nur schwer umzusetzen ist. Zugespitzt lässt sich eben festhalten, dass dies vom Künstler auch überhaupt nicht erwünscht ist. Denn erst durch die Ambivalenz des Dargestellten, und ich glaube, da stimmen Sie mir alle zu, wird ein Kunstwerk eben auch interessant und das führt eben auch dazu, dass unser Fach aktiv und auch lebendig ist und bleibt. Schlussfolgernd lässt sich also festhalten, dass die Anwendung der Cluster-Eigenschaften nicht immer zu eindeutigen Resultaten, aber zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den bildimmanenten Gruppen führt, ihren Beziehungen und auch gesellschaftlichen Strukturen. Neue Fragestellungen ergeben sich, zum Beispiel, was passiert, wenn man eine Gruppe aus dem Kunstwerk wegnimmt oder eben auch neue Daten oder neue Figurengruppen hinzufügt. Damit erfährt die traditionelle Betrachtung der Bildordnung eine zusätzliche Berechtigung und Intensivierung im digitalen Kontext. Und der Betrachter erhält vielleicht auch neue Richtlinien an die Hand, wie er ein Bild betrachtet. Ja, das Kunstwerk hat sich somit als interessante Projektionsfläche dieser Clusterkriterien offenbart. Im Kontext der Digitalisierung würde ich mich jetzt gerne noch digitalen Sammlungen zuwenden und hier, wie gesagt, oder bereits angekündigt, auf eine sehr beschränkte digitale Sammlung. Und es handelt sich hierbei, oder ich möchte mich spezifisch auf die RIX-Studios konzentrieren, die auf der Website des RIX-Museums veröffentlicht werden. Und Nutzer dieser Online-Sammlung, die ungefähr 600.000 Werke umfasst, können eben hier aus den Beständen des Museums kleinere Sammlungen zusammenstellen, nach Thema oder eben auch willkürlich. Und diese digitalen Sammlungen sind öffentlich zugänglich, also man kann diese anschauen und offenbaren, denke ich, auch sehr interessante Aspekte, wie wir eben auch mit Bildern umgehen. Zurzeit befinden sich über 300.000 solcher RIX-Studios, Sammlungen auf der Website. Und die möchte ich auch eben jetzt hier hinsichtlich dieser Cluster-Eigenschaften auswerten. Paradigmatisch habe ich jetzt hier einfach willkürlich eine Sammlung ausgewählt, und zwar die von Alan Smith, Pseudonym oder auch echter Name, die am 13. Mai 2015 erstellt wurde und mit dem Titel Rembrandt versehen wurde. Die Sammlung beinhaltet 20 Reproduktionen des niederländischen Künstlers und Sie sehen, dass es sowohl Ölgemälde als auch Radierungen enthält und die Autorenschaft, also die meisten dieser Werke werden eben Rembrandt zugeschrieben. Es gibt eine Ausnahme, auf die werde ich noch erwähnen, aber die meisten, wie gesagt, eben Rembrandts Werke. Wenn Sie die Sammlung anschauen, ich denke, dass, weil es eben eine ziemlich kleine Sammlung ist, kann man das auf den ersten Blick eigentlich schon sagen, dass es eine sehr beschränkte Sammlung ist, also dass sie sowohl beschränkt im Hinblick auf Motiv, auf Gattung, auch auf Technik eben eine sehr beschränkte Bildsammlung ist. Die Eigenschaften der Homogenität und Heterogenität können uns bei der Gruppenbildung also jetzt assistieren und dementsprechend habe ich diese Sammlung eben eingeteilt, erst einmal manuell, und zwar nach Porträt, Historie und Landschaft, also nach den Gattungen, und ich werde Ihnen kurz zeigen, wie eben diese Ordnung aussehen würde. Also hier eben die Ordnung nach Selbstporträts, dann hier nach Landschaft, also einfach eine nächtliche Landschaft mit Figurenstaffage. Und dann zum Schluss eben diese Genre- oder auch Historien-Szenen. Hier das Bild, das markiert, das ist eben so dieser Outlier, auch ein Begriff der Computer Vision, also ein Bild, das nicht hundertprozentig Rembrandt zugeschrieben werden kann, aber bei dem es auch sehr schwer ist, es tatsächlich einer Gruppe zuzuordnen. Ja, ich gehe wieder zurück. Eine erste Betrachtung der Sammlung offenbart also eine hohe Homogenität. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass es alles Werke von Rembrandt sind, aber auch, dass es eine sehr beschränkte Gattung zum einen sind und zum anderen eben auch Technik, also zumeist Öl oder Radierung. Wie gesagt, als sogenannter Outlier lässt sich eben dieses eine Bild identifizieren. Es handelt sich hierbei um Umstehende mit einem kranken Kind, vermutlich Mitte 16. Jahrhundert, aber vielleicht auch später. Und das weicht eben im Hinblick auf die Komposition eben sehr stark ab. Also hier kann es eben sowohl der Historienbilder als auch der Landschaften zugeordnet werden. Das ist eben so dieser Outlier, bei dem es sehr schwer ist, es tatsächlich einer Gruppe zuzuordnen. Bei der Zusammenstellung der Sammlung greift der Nutzer also auf sehr ähnliche, fast identische Bilder zurück und sein Interesse scheint vor allem Rembrandt, aber auch einen bestimmten Aspekt seines Oeuvres gegolten zu haben, und zwar den Selbstporträts. Ein Grund hierfür könnte eben schlicht sein, dass es sich um die bekanntesten Werke des Künstlers handelt, aber eben auch, dass der Nutzer an sich einfach sich für Porträtdarstellungen interessiert hat. Welche Bilder lassen sich der Sammlung noch hinzufügen? Und welche Bilder scheint der Benutzer tatsächlich völlig ignoriert zu haben? Fragen, die sich auch mit dem Nutzerverhalten von digitalen und online zugänglichen Sammlungen auseinandersetzen und auch wertvolle Informationen zum Beispiel für Ausstellungen liefern. Also welche Bilder wollen Besucher überhaupt sehen, wenn sie eine Ausstellung ansehen? In welcher Ordnung und auch in welchem Kontext sollen diese Werke präsentiert werden? Diese RIC-Studios können dann eben auch dementsprechend herangezogen werden bei der Planung von Ausstellungen. Der Aspekt der Heterogenität ist auch hier weniger präsent, da eben Rembrandt als bindende Eigenschaft der Werke dient. Und die größte Varianz finden wir eben tatsächlich in den Halbfigurenporträts in Öl und den Landschaftsradierungen eben mit Figurenstaffage. Dabei scheinen die Gruppen aber immer wieder ineinander zu greifen. Techniken und auch Motive überschneiden sich. In einigen Fällen, wie eben bei Umständen, die mit krankem Kind, ist eben eine eindeutige Zuordnung nicht eindeutig. Entsprechend der dritten Eigenschaft sind die Gruppen und die Anzahl an die Varianz der Daten angepasst. Die relativ hohe Ähnlichkeit spiegelt sich auch eben in der niedrigen Gruppenanzahl wider. Also tatsächlich können eben ungefähr nur 3 Gruppen gebildet werden, wobei eben auch Unterkategorien natürlich wieder entstehen können, wie zum Beispiel hier, indem man eben nochmal in Technik unterteilt. Aber dann werden die Gruppen eben sehr kleinteilig und auch eben der Reichtum an Assoziationen und auch Verbindungen eben dementsprechend auch geringer. Auch Aspekt 5, also diese eindeutige Interpretierbarkeit der Cluster, der Gruppen, ist aufgrund der hohen Homogenität ja besonders valide, da es eben eine zugespitzte Informationen natürlich auch erlaubt, denn es handelt sich eben wie hier an diesem Beispiel zumeist um Selbstporträts. Bei anderen Gruppen, wie zum Beispiel in die Historien oder Genrebilder, ist diese eindeutige Interpretation eben weniger umsetzbar, weil hier doch tatsächlich die Motive und auch die Themen eben sehr stark variieren. Eine Anwendung der durch die Computer Vision praktizierten Cluster-Methode auf digitale Sammlungen führt vor allem eben zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Aufbau einer Sammlung und dem Prozess der Zusammenstellung, also wie ich eben schon erwähnt habe, was übernehme ich eben für eine Sammlung und was nicht. Es hat sich herausgestellt, dass eben vor allem der Aspekt der Homogenität für das Kunstwerk, aber auch für die digitale Sammlung eben relevant ist, wohingegen eben die Heterogenität weniger eindeutig ist und auch weniger gut umzusetzen ist. Eine Frage, die ich noch zum Schluss klären möchte, ist eben, was passiert, wenn man die Sammlung tatsächlich von einem Computeralgorithmus ordnen lassen würde. Also ob wir eben eine identische Ordnung erhalten, wie ich die jetzt gerade manuell erzeugt habe, oder eben eine komplett andere. Und ich habe hierbei einfach, weil es einfach zu schnellen Resultaten und weil ich tatsächlich imstande bin, das Verfahren anzuwenden, das K-Means-Verfahren angewandt. Denn es handelt sich hierbei um ganz einfache Verfahren zur Ordnung von Daten und dabei wird eben zu Beginn werden 2 Bezugspunkte oder auch mehrere Bezugspunkte festgelegt. Sie sehen das eben hier und die Daten werden, also bei den einzelnen Datenpunkten wird quasi die Distanz zu diesen Bezugspunkten berechnet und je geringer eben die Distanz zu diesen Bezugspunkten wird dann eben die einzelnen Daten zugeordnet und dabei entstehen eben erste Gruppen. Innerhalb der Gruppen werden dann eben neue Bezugspunkte berechnet und die Daten dann wieder neu zugewiesen und dieses Verfahren wird eben so oft wiederholt, bis sich tatsächlich nichts mehr an den einzelnen Gruppen verändert und die eben so bestehen bleiben. Aber das, wie gesagt, nur ganz oberflächlich zu dem K-Means-Verfahren. Es wurde also auf die Sammlung angewandt, auf diese 20-teilige Sammlung, die ich Ihnen gezeigt habe. Und das ist das Resultat der Ordnung, wenn man 3 Bezugspunkte festlegt. Und Sie sehen, dass tatsächlich einige Parallelen zu der Ordnung vorhanden sind, die ich vorgenommen habe. Also der Algorithmus scheint vor allem auch in Porträts und dann eben auch Landschaften zu kategorisieren. Allerdings, und das sehen Sie auch hier, können hierbei nur Schwarz-Weiß-Reproduktionen berücksichtigt werden. Und das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar, dass eben farbige Bilder höhere Dimensionen enthalten und somit eben Schwarz-Weiß-Bilder wie die Grafiken und Ölgemälde eben nicht in einer Dimension dargestellt werden können, wenn sie eben nicht auf eine Basis gebracht werden. Und das wurde eben hier angewandt. Ein großer Nachteil eben dieses K-Means-Verfahren, das offenbart sich, glaube ich, auch ganz schnell, wenn man die Gruppen anschaut, ist, dass der Computer hierbei vor allem auf die Pixelwerte, also auf die Schwarz-Weiß-Anteile im Bild geht. Also die Ordnung ist eben hier nicht semantisch, inhaltlich bezogen, sondern tatsächlich eben auf diesen Anteil der jeweiligen Farbwerte. Und das sieht man hier auch ganz gut. Wir haben einen kleinen Selbsttest gemacht und haben zum Beispiel, sieht man hier sehr schlecht, haben die Helligkeit von der Nachtwache erhöht. Die Nachtwache sehen Sie hier oben ganz, das zweite von rechts. Und haben hier einfach das Bild erhöht und Sie sehen, dass es eben automatisch hier in die dritte Gruppe gerutscht ist, also ganz unten rechts zu sehen. Also hier nochmal eine Demonstration, dass eben dieses Verfahren sehr deutlich auch seine Grenzen offenbart. Aber nicht zuletzt vielleicht eben auch assistiert, eben so eine erste Ordnung herzustellen. Die Grenzen dieses K-Means-Verfahrens, die Gruppe in Heidelberg nimmt eben für die Analyse von Kunstwerken eben auch neuronale Netzwerke zur Hand und die dementsprechend können eben nur oder arbeiten eben mit Rohdaten und das ist eben der große Vorteil, dass sie eben auch auf den Inhalt gehen können und nicht nur auf diese Pixelwerte. Dann zum Schluss vielleicht noch zusammenfassend, um festzuhalten. Der Vortrag fokussierte sich auf eine intensive Auseinandersetzung mit Ordnungen und wendete eben die Clustereigenschaften im Rahmen der Computer Vision auf Kunstwerke und Sammlungen an. Im Kontext der Digitalisierung müssen reflektierte Methoden der Betrachtung erschlossen werden, die zu neuen Erkenntnissen führen oder aber eben auch zu innovativen Betrachtungsprozessen. Und die genannten Eigenschaften eines guten Clusters liefern eben so Richtlinien für den Betrachter, diese Kunstwerke vielleicht aus einer neuen Sicht eben zu betrachten. Der Vortrag sollte Ihnen eine reflektierte Methode präsentieren und die bereits bestehende Brücke zwischen Computer Vision und Kunstgeschichte nochmal weiter stärken. Wichtige Fragen sind eben jetzt hier auch, inwieweit andere Methoden der Computer Vision eben auf die Kunstgeschichte übertragen werden können oder auch andersherum und eben inwieweit solche Methoden auch unsere Arbeitsweise verändern. Ja, ich hoffe, dass Sie der Vortrag inspiriert hat, vielleicht diese Anwendung oder diese reflektierte Methode anzuwenden und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.